lesen aus dem Spurgeon mich inspirieren lassen. Spurgeon, ein Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert in England, hat sehr viele gute Bücher geschrieben, Predigten geschrieben. Und ich liebe es, wenn er aus dem Alten Testament raus schreibt oder predigt. Weil das Alte Testament ein Buch ist, wo man eher weniger gerade auf dem Radar hat. Man tut eher über Jesus, über das Neue Testament fokussieren, so in der Grundtendenz. Und dann habe ich in dieser Woche mich da wieder mal ein Buch gelesen, wo er alttestamentliche Predigten hat, «Der gute Kampf des Glaubens», sehr empfehlenswert. Und die erste Geschichte habe ich schon ein paar Mal gelesen, aber noch nie für Predigt adaptiert, weil es ein Thema ist, das nicht nur einfach ist, finde ich, auf eine Art. Und zwar über den Noah. Genau, über den Noah und die Sintflut, relativ bekannte Geschichte. Genau, da möchte ich gerade ganz anders anfangen. Wir haben mal vor etwa 8 Jahren, genau 2014, wo der Film Noah ins Kino gekommen ist, es ging genau einen Kinofilm über Noah, haben wir das Gefühl gehabt, so cool, dass man über ihn endlich verfilmt wird. Es gibt so viele gute Geschichten in der Bibel und es wird Zeit, dass Hollywood die entdeckt und auf die grosse Leinwand holt. Wir haben da den Zug, ein Kino reserviert, Sonntagmorgen am 11 Uhr, glaube ich, ist es eine Zeit, wo wir nicht viel Konkurrenz hatten, wir hatten den ganzen Saal für uns gehabt. Haben alle Gottesdienste in Zug, Luzern und Schweiz damals, wo wir ISFs hatten, haben wir zusammengelegt und haben einfach den Kinofilm geschaut und nachher noch, glaube ich, 5 Minuten Input und dann einfach nach Gemeinschaft. Mal etwas ganz anderes am Sonntag, oder? Genau, und auf alle Fälle haben wir uns mega gefreut, es sind sehr viele Leute gekommen, der Saal gefüllt, es sind bei 150, 200 Leute gekommen und je länger der Film gegangen ist, desto mulmiger sind Diolo und ich geworden, weil der Film hat sehr gut angefangen, würde ich nachher mehr dazu sagen, und er wird immer schräger. Er wird wirklich schräg. Es ist wirklich krass. Und wir haben ja den Film nie gesehen. Es war für uns alles das erste Mal gewesen. Und der Trailer, das ist eben noch krass, und ich vermute, das ist jetzt reine Vermutung, oder? Sie haben den Trailer so gemacht, dass gerade in Amerika, wo es sehr viele Gläubige hat, dass die alle ins Kino gehen und dann, wenn sie dann schon drin sind, haben sie schon gezahlt. Oder? Für Kinobetreiber ist es egal, ob sie ihn gut finden oder nicht. Hauptsache, sie haben das Ticket gelöst. Der Trailer deutet nichts auf die zweite Hälfte, die sehr schräg ist, die sehr wirr ist, wo irgendwie noch Sachen dazudichtet wird, der Spannung wegen, gut, das ist das Hollywood-Prinzip, und was Psychodrama wird auf der Arche, was null Indizien dazu gibt. Oder? Und auf jeden Fall, irgendwann ist halt der Film fertig gewesen und du musst vorgehen irgendetwas sagen. Und ich glaube, es ist noch nie so schwer gefunden, irgendwo vor die Leute herzustehen und zu sagen, okay, schönen Tag noch. Wir haben es dann irgendwie hart gebröselt, wir sind schon länger im Geschäft irgendwie, aber das war wirklich schräg gewesen. Genau. Aber das zeigt etwas von dem Thema, dass es eben schon kontrovers ist, weil es ist etwas, wo wir geschafft haben, wo der Christ auch geschafft hat, den Fokus aufs Positive heben. Und das ist etwas, was ich unterschreibe, was ich wichtig finde, dass es so ist. Aber wenn du Noah eingibst auf Google, du siehst überall die Arche, du siehst den Regenbogen, du siehst die Tiere, du siehst sehr viel Gutes. Obwohl es auch eine Geschichte ist über Tod und Zerstörung. Eine Geschichte, wo viele Tiere es nicht geschafft haben. Eine Geschichte, wo es viele Menschen nicht geschafft haben. Und ich finde es, wie gesagt, gut, dass ein positives Glas halb voll ist da. Aber es hat 8 Leute haben es geschafft. Und je 2 Tiere von jeder Sorte hat es geschafft. Übrigens auch die Mucken und alle. Und also weißt du, in dem Sinn, immer nachlässig gewesen, wobei Mucken bin ich auch nicht so nachlässig, ehrlich gesagt. Aber das ist noch spannend. Es ist gleich, dass es eben beides gehört zusammen. Wir sind am Dienstag gebeten auf den Talberg zu der Pia und zum Paul rauf. Und wo wir raufgefahren sind, haben wir ein spannendes Thema gehabt, die Frühbetter. Und wir haben es davon gehabt, dass es einfach fällt, zu ermutigen, zu trösten, zu motivieren, aber dass eben auch Buß, dass Ermahnungen dazu gehört. Wir hatten es auch vom Buß- und Gebetstag, wo wir ja auch da werden, einen Gottesdienst haben und nachher einen Buß- und Gebetstag werden, die 9. Stunde mitmachen. Das ist eine Gebetsbewegung, wo wir uns einklinken, schweizweit, wo es um das Thema Buß auch geht. Weil der Buß- und Gebetstag ist eben Gebet und Buß. Das gehört zusammen. Und auch ich predige mega gerne über Ermutigung, ich mega gerne über Motivation, über Dank, über Trost. Das ist alles auch mega wichtig. Genau, Trost ist übrigens die Übersetzung vom Namen Noah. Noah bedeutet Trost. Das wäre auch noch eine Frage gewesen, falls ihr dritte Sonne gewusst hättet. Genau, im Fall, das gehört dazu, das gehört beides dazu. Und wir fokussieren sehr gerne einfach das Gute oder das scheinbar auf den ersten Blick Gute. Und, aber das gehört auch dazu, dass das Buß auch dazu, das Umkehr auch dazu gehört. Und das ist auch die Geschichte von Noah, die Geschichte der Sintflut. Ist Buße und Umkehr. Ein Thema, das man, wie gesagt, weniger gerne fokussiert oder nur am Rand fokussiert. Ich will das heute aber ein bisschen mehr auch noch fokussieren als auch schon. Ich habe dann, weil ja die Sintflut an sich eh ein spannendes Thema ist, auch wissenschaftlich, habe ich mich da ein bisschen erkundigt und habe einen sehr guten Bericht gefunden, wo, finde ich, sehr ausgewogen ist, wie die ganze Sintflut könnte passiert gewesen sein. Ich habe das auch ausgedruckt. Ich erlaube das morgen in den Chat stellen, den Link, weil ich das, man findet da sehr viel, oder die, die sagen, das ist so und alles. Und das ist etwas, was wissenschaftlich meiner Meinung nach gut verhebt und passt, auch stimmig ist. Und genau, also sehr spannend, wer das auch noch vertiefen möchte, ich finde es noch spannend, da auch mal aus den wissenschaftlichen Dingen anzuschauen. Weil was nicht klar ist, ist, ob es auf der ganzen Welt Sintflut gegeben hat oder einfach das regional beschränkt war, dort, wo die Menschen auch waren. Und genau, da streitet man sich darüber. Ich finde, jetzt nicht, kannst du jetzt sagen, das so oder so, du kannst es so oder so lesen. Da die These geht darauf, dass es eine regionale Überschwemmung gegeben hat oder Sintflut. Und dass es dort auch war, rund um den Berg Ararat, also rund um das ganze Grossgebiet dort, wo man ja annimmt, dass die Menschen vor allem dort auch gelebt haben damals. Aber wie gesagt, ich konnte nicht viel mehr dazu sagen. Ich finde es spannend, auch wissenschaftlich einmal anzuschauen. Wobei, es ist nur am Rand, oder? Ich meine, es gibt ein Thema, man könnte das ganze Vortrag damit füllen. Gut, auf alle Fälle, was ja Geschichte von Noah sicher ist, es ist Gerechtigkeit und gut. Also in dem Sinn, egal wie reich man ist, egal wie gut vielleicht Schiffmaterial man hat, alles, es hat alle betroffen. Es sind alle gestorben. Wieso meine ich das gut? Das ist jetzt sehr speziell, oder? Ich meine, heute sagt man ja, wenn du genug Geld hast, kannst du dich freikaufen. Wenn du prominent bist, kannst du dich auskaufen. Du kannst eine Vergleichszahlung machen in Amerika und kannst mit vielen Millionen kannst aus dem Gefängnis, kannst schauen, dass du nicht ins Gefängnis musst oder dass mit den Klägern oder denen, die etwas geschadet hast, mit viel, viel Geld kannst fast alles aus der Welt schaffen. Das ist die Geschichte der Sintflut sicher nicht. Also es ist ganz egal, ob du reich oder arm, bekannt, nicht bekannt gewesen bist, es hat alle getroffen. Und gleich wirkt es harsch, die ganze Geschichte. Wenn man es jetzt mal eben nicht aus dem Blick von der Kindergottesdienstvorbereitung anschaut, sondern aus der Geschichte, dass einfach viele Tiere und Menschen den Tod gefunden haben, wirkt es hart. Und wenn man die Predigt von Spurgeon liest, ich liebe den Spurgeon, weil er auch immer sehr viel Humor reinbringt. Aber er geht da relativ gehecht rein und sagt, ja, sie haben es nicht gehört, sie haben nicht umkehren. Das ist schon Konsequenz, Punkt. Das liest sich dann so noch scharf. Denkt man, okay, das ist jetzt wirklich noch scharf. Wieso ist das so scharf? Versuchen wir da gewisse Ansätze zu finden. Es gibt ja nicht eine Antwort, wo man sagt, okay, dann ist alles klar, oder? Aber versuchen wir Ansätze zu finden. Einen guten Ansatz finde ich für mich die erste Hälfte vom Film Noah. Oder der erste Drittel vom Film Noah. Weil dort trifft es schon sehr gut. Was er sehr gut trifft, ist der Russell Crowe als Noah, weil er auch ein sackstarker Schauspieler ist. Genau. Aber machen wir Klammer dazu. Auf jeden Fall hat der erste Teil von Noah zeigt Verderbtheit von der Gesellschaft mega gut. Er ist an einem Lagerfeuer und erzählt und sieht so einen Rückblick, wie er eine Situation erlebt. Und das ist mega gut eingefangen. Ich glaube, das habe ich noch nie so gut eingefangen, wenn es darum geht, eine Gesellschaft, die am Verderben ist, zu illustrieren. Ich bin im Kino gehockt, so mit der Grossleinwand-Ding und so. Diolo und ich noch guter Dinge, oder? Das ist mega stark eingefangen. Und das ist so ein Ansatz von einer Gesellschaft, die völlig weggedreht ist in die Spur, wo Gott gesagt hat, hey, es wäre cool, wenn ihr in diese Leitplanken setzt ihr euch. Und völlig, völlig abdriftet sind. Wieso auch gerade ein Spurgeon, dass er so harsch reingegeben hat, aus meiner Dinge, ist, wenn wir ein bisschen reintauchen, 150 Jahre zurückspulen. England auch zu dieser Zeit. Und es war die Zeit, wo man sehr gerne so Erweckungs- und Höllenpredigten gemacht hat. Ich meine, heute ist man vielleicht tendenziell eher so, ein bisschen alles zu streicheln, alles zu babeln. Für jeden stimmt, für jeden ist gut und jeder findet in Gott irgendetwas, egal in was. Und eben, es ist, im Kern ist es nicht schlecht und Gott ist wirklich Liebe und er findet, er sieht immer das Gute, Gott ist immer für uns. Barmherzigkeit ist immer zu oberst. Aber mit dem hört es nicht auf, weil Gott ist so viel breiter und so, so viel mehr in dem Ganzen. Und es war damals sicher die Tendenz gewesen, dass man sehr gerne einfach scharfe Predigten gemacht hat. Es hat ganze Predigten gegeben, die haben einfach eine Höllenpredigt gehabt, die haben einfach gemalt gehabt, wie krass die Hölle ist und dort sind in Scharen umgekehrt. Die haben gesagt, nein, dort möchte ich nicht landen. Also sie sind einfach mit einer Höllenpredigt ein ganzes Land auf Tour und überall, wo sie her sind, sind die Leute auf die Knie und gesagt, ich muss mein Leben auf den Kopf stellen. Und klar, das ist jetzt überhaupt nicht meine Art, aber es macht, dass die Leute ihr Leben überdenken, neu justieren und sich neu ausrichten. Das ist ja gut. Der Weg dazu kann man jetzt gut und nicht gut finden, aber das Ziel ist gut. Es war eine Zeit, in der man scharf predigt hat und scharf geschrieben hat. Zweitens, es ist auch eine Zeit, was das Börtchen nicht mehr genervt hat, ist einfach ein bloßes Papierchristentum. Und wo man einfach sagt, hey, wenn ich einfach das Sakrament nehme, wenn ich einfach das sage, dann ist alles gut. Es war auch eine Zeit gewesen von der Glaubensbekenntnis dort. Und Glaubensbekenntnis ist etwas mega Starkes. Man sagt, hey, wir glauben an das Glaubensbekenntnis. Es ist etwas, was ich weiss, was ich kann sagen, was ich vielleicht auch auswendig kann. Der Punkt ist immer halt, wenn man etwas auswendig kann, dass man das einfach abrattert nach Adam Riese, wie man dann sagt. Aber mit dem Herzen viel zu tun hat. Es ist leicht gesagt, ja, ich glaube an das und das. Aber ihr wisst jetzt, was ist. Der Glaube zeigt sich dann genau auch darum, wenn man sagt, hey, wie gehe ich jetzt mit anderen Leuten um? Bin ich gerecht? Bin ich ehrlich? Bin ich liebend? Bin ich barmherzig? Bin ich offen für alle? Bin ich bereit, in mir zu arbeiten, wenn ich es mal wieder nicht so gut löse? Dann zeigt sich, und dann nützt es ja nicht viel, wenn ich sage, gut, ich habe jetzt hier gelogen, ich habe die Leute schlecht behandelt, ich habe die Sachen für mich behalten, die ich eigentlich meiner Frau teilen soll, was ich teile. Aber das Glaubenskenntnis kann ich auch zehnmal sagen. Ich kann auch zehnmal Ave Maria sagen, dann ist alles gut. Damit ist es ja nicht gemacht. Das hat den Spurgeon mega genervt. Wenn die Leute da haben, so ein bisschen Glaubensbekenntnis dies und Ave Maria da, aber im Leben zeigt sich nichts. Im Leben bleibt man egoistisch, kalt, geizig, streng, fies und hinterlistig. Das hat ihn so richtig genervt. Und das Nerven kommt dann im Buch rein, dass er sagt, hey, kehret um, hört auf mit dieser Doppelmoral. All das Glaubensbekenntnis ist schön und gut und es ist wichtig. Aber es sind nur Wörter, die einfach rauskommen, wenn es nicht mit Herz und wenn es nicht echt ist. Und gleichzeitig zeigt und genau der Atheismus, der auch aufgekommen ist, damals sind ja grundsätzlich die Leute sehr gläubig gewesen, aber es hat auch angefangen, dass da die Atheismus aufgekommen ist und der Spurgeon hat dann versucht zu sagen, hey nein, das ist nicht gut, wenn wir ohne Gott sind, verlieren wir den Anker, wo uns hebt, während den Anfängen aus seinen Augen und darum hat man da eher schärfer reingekriegt. Auf alle Fälle aber gleich bleibt es, unterm Strich bleibt es eine gewisse Spannung, auch für mich. Eine Spannung zwischen Gott, der sagt, ich bin bereit, einfach die nicht umkehren, zu töten, mit dem Bild von Jesus, wo am Verbrecher am Kreuz sagt, du bist mit meinem Paradies sein. Der Verbrecher, weiss nicht, wer eine Geschichte kennt, wo ein anderer Verbrecher lacht über Jesus und er sagt, ja, hör auf, Gott zu verspotten. Wir haben es verdient, am Kreuz zu sein, er aber nicht. Er ist unschuldig. Jesus, denk an mich, wenn du im Himmelreich bist. Und Jesus sagt, du bist mit meinem Paradies sein. Keine Taufe, kein Bekehrungswort, keine Formel, kein Bekenntnis, nichts. Aber irgendetwas hat Jesus in diesem Herz gesehen, eine echte Reue, eine echte Umkehr, ohne dass er es ausgesprochen hat, immer akustisch oder überliefert ist es nicht. Und versteht ihr, so in dieser Spannung leben wir, und mir tut das manchmal auch gut, gewisse Spannungen stehen zu lassen, nicht alles verstehen können, nicht alles können erklären. Und einfach wissen, wir haben diese Geschichte, wir haben diese Geschichte, und beides ist Gott, und in beidem ist Gottes Geist drin. Und das alles ist, dass wir einfach zu dem Gott anschauen und wirklich sagen, hey Gott, du bist voller Liebe, du bist voller Barmherzigkeit, aber du sehnst dich noch, dass wir umkehren. Du sehnst dich, dass wir bei dir sind. Weil auch Jesus selber tut ja dann die Flut nicht irgendwie negieren und alles. Im Gegenteil, er greift das auf. Er greift das auf in seine Endzeitrede. Er sagt in Matthäus 24, 37 bis 39, wenn der Menschensohn kommt, wird es so sein wie der Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah die Arche stieg. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Der Jesus macht ja noch keine Abhandlung über die ganze Geschichte. Er macht ja eher ein Beispiel, dass er wird plötzlich kommen, wenn es um die Wiederkunft geht. Dass die Leute auch nicht gedacht haben, die Leute, die sich gerade gespottet haben über Noah, dass es plötzlich wird kommen. Aber Jesus sagt nicht, ja, das ist jetzt schon eine krasse Geschichte und so, wir haben schon Zeit von der Zeit, das ist schon eine andere Zeit und alles. Er macht das nicht, er sagt, hey, das ist passiert und es soll eine Warnung sein, eine Warnung für euch. Aber eben die Spannung, und ich denke, dass du das manchmal auch gut gewisse Spannungen stehen zu lassen und nicht gerade sagen, ja, so und so, das ist klar und so ist es. Ich meine, es gibt gewisse Themen, die sind klar, gewisse Sachen sind in Stein gemeißelt. Aber in gewissen Sachen ist es mit einer Spannung stehen lassen und Gott hält das aus. Und auch wir können das auch als Gemeinde können wir das aushalten. Und noch schon das Bild von der Hölle, das nochmal kurz, bevor wir dann in den zweiten Teil kommen. Eben die Zeiten von der Höllenpredigt so, aus meinen Dingen sind vorbei. Ich glaube nicht an eine Hölle, wo wirklich da mit Dreizack kommt, mit Flammen und alles. Ich glaube, dass die Hölle einfach die Abwesenheit von Gott ist. Wenn jemand Gott nicht will, sein Leben haben will, was will er im Himmel, wo Gott allgegenwärtig ist? Er hat sich entschieden, sein Leben ohne Gott zu haben auf dieser Welt. Was will er nachher, nach dem Tod mit Gott weiter zusammen sein? Ich freue mich mega auf den Himmel, weil Gott mir viel bedeutet, weil Gott mir alles bedeutet. Und ich freue mich, mit Leuten zusammen zu sein, die Gott auch lieben. Mit all ihren Schwächen, mit all meinen Niederlagen, mit all diesen Fettnäpfchen, wo ich gelaufen bin, wo ich laufe, wo ich noch weiterlaufen werde. Aber das, die Liebe zu Gott hebt uns zusammen, das ist das Band. Und wenn das jemand nicht will, zwingst du ihn ja zu etwas, wo er sich das Leben lang dagegen entschieden hat. Und da geht es nicht um Dreizack oder Flammen und alles und so, aber dort, wo Gott nicht ist, will ich nicht sein. Und das ist die Hölle, die Abwesenheit von Gott. Und wie das ist, ist gar nicht der Punkt. Das ist eigentlich völlig zweitrangig. Aber dort, wo Gott nicht ist, will ich nicht sein. Und für das versuche ich zu weibeln und einfach zu sagen, hey, komm dort, wo Gott ist, weil dort, wo Gott ist, dort ist Leben, dort ist Zuversicht. Auch wenn man versagt. Wir werden immer versagen. Aber das ist eine ganz andere, finde ich, Himmelsperspektive. Aber kommen wir zum zweiten Teil, verlieren wir das Feld von der Spannung mal. Der Spurgeon hat noch drei spannende Punkte noch, oder drei Beobachtungen, die ich spannend gefunden habe. Als erstes Mal hat es vielleicht auch Leute gegeben dort, die Bootsbauer waren, die denken, ja, okay, Noah, nice, dass du das jetzt so machst, aber es macht gar keinen Sinn. Weil zum Beispiel, so vielleicht zum Recht ist, hat die Arche kein Fenster gehabt, sehr wenige. Ich sage, wieso machst du kein Fenster und alles und so. Auf jeden Fall einfach die Kritik von den Bootsbauern, der Spott von ihnen und nach ihm besonderen. Und Spott ist sicher etwas, was Noah sehr gut gebraucht hat. Und vielleicht hat es ihm noch mehr Trost bedeutet, dass er immer getröstet werden musste, weil er auch wahrscheinlich den ganzen Archenbau verspottet worden ist von den Leuten. Und Spott ist etwas, was ja eigentlich die Gläubigen von A bis Z immer begleitet hat. Ob das der Noah ist, ob das die alttestamentlichen Propheten gewesen sind, ob das auch Jesus war, der auch verspottet worden ist. Und selbst wenn ich es einmal erlebe, wenn ich erzähle, dass ich gläubig bin, der ein oder andere Schmunzler dann kommt, wobei ich halt die Gespräche mega gern, wenn es darum geht, okay, was glaubst du, auch gut, wir mal schauen und so. Ich habe die Gespräche ja mega gern, oder? Aber ich kenne es sehr wohl auch. So ein bisschen das Lächeln auf den Stock zu sagen, ah, du glaubst noch, heutzutage, okay, spannend. Und so, das kennen wir. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Spott von Noah oder von den alttestamentlichen Propheten, die teilweise auch umgebracht worden sind. Verglichen auch mit anderen Ländern auf dieser Welt, wo man für den Glauben wirklich umgebracht wird. Das ist ein sehr krasses, leider sehr aktuelles Thema. Auf jeden Fall spott Noah, der Vater vom Spott, sozusagen mit einer Arche und die Leute, ob jetzt Bootsbauer oder Leute allgemein, die da involviert sind. Ganz ein spannender Punkt. Ein Zitat habe ich gefunden, das hat nicht mit der Predigt zu tun, aber ich finde es einfach ein mega gutes Zitat von Spurgeon. Er sagt, ich habe noch nie einen Mann gekannt, der ein so großer Narr war, dass nicht einige Partei für ihn ergriffen. Finde ich zeitlos. Je länger sie mehr, sehr spannend. Hat das schon vor 150 Jahren schon sehr viel vorausgesagt. Ganz ein spannender Punkt von Spurgeon, der Beobachtung, ist, es hat all die eben getroffen, die gespottet haben, die ihr Leben wirklich völlig verderbt gelebt haben. Aber er vermutet, dass es auch Leute gab, die mit Noah sympathisiert haben. Die gesagt haben, hey Noah, eigentlich hast du recht, eigentlich ist das ein cooles Statement. Die Gesellschaft momentan ist völlig am durchgehen. Das geht nicht mehr weiter. Und du sagst mal, hey, nein, kehre um. Das ist mal eine erfrischende Botschaft. Das ist mal eine coole Sache. Mal ist etwas, wo Hand und Fuß hat. Das stimmt schon. Ich habe das gehört. Eigentlich bist du ein cooler Typ noch. Eigentlich hast du schon recht. Du und deine Familie, ihr steht für Werte. Ihr steht für etwas ein. Der Punkt ist, eingestiegen dadurch sind es gleich nicht. Und es ist völlig zweitrangig, wie sehr dass sie sympathisiert haben mit Noah, mit seinen Werten, mit seiner Botschaft, die er ja immer wieder predigt hat. Sie sind nicht eingestiegen. Es gibt aus einem anderen Film, man weiß gar nicht welchen, dass Gott sucht keine Fans, er sucht Nachfolger. Ich denke, es ist sicher schon mal sympathischer, wenn jemand für dich steht. Vielleicht haben sie sogar nur eine Verteidigung und gesagt, hör mal auf Spotten, sind ihr besser? In der Regel trifft das schon alles, oder, in dem Sinn. Aber etwas mega Schönes, wenn man sich für jemanden einsetzt, wenn man sagt, hey nein, hört auf. Der Punkt ist, es langt dann gleich nicht. Weil Fans gut finden, okay. Aber ich kann sagen, hey nein, ich will nachfolgen sein, ich will mich an dem Gott festheben. Ich will in mein Leben immer mehr anvertrauen, dass er Einfluss nimmt, dass mein Charakter in ein Gutes geändert wird, weil Gott das Beste für mich will. Dass er möchte, dass ich ehrlich bin, dass ich an mir arbeite, dass ich bereit bin, Sachen, die ich immer rausschiebe, angehen, aus meinem Menschsein. Ich bin ein Typ, ich tue gerne Sachen rausschieben, bis ins Letzte. Und da hilft mir Gott. Oder auch die Leute natürlich, die wir auch mit mir unterwegs sind, sagen, hey, mach noch mal einen Schritt. Beweg dich, hör auf, das immer rauszuschieben. Und der letzte Punkt ist, Noah hat, wie gesagt, drei Söhne gehabt, die werden ziemlich sicher auch geholfen haben, bauen. Ich weiß nicht, ob sie das vierte geschafft haben, ob es noch mehr Leute noch geholfen haben. Ich nehme an, dass Spurgeon nimmt an, dass es noch mehr Mitarbeiter gehabt hat. Und die sind an der allernächsten Quelle gewesen. Die haben immer die Gespräche, die Pausengespräche, die Mittagsgespräche und immer gehört und gesagt, Noah, jetzt mal mit dieser Flut, erzähl jetzt mal, wie wird das genau laufen, was meinst du das Gefühl und alles so. Also Leute, die sind ganz nahe am Noah gewesen, die haben alles mitbekommen, sind aber gleich nicht eingestiegen. Und es geht nicht darum, egal wie gut man mitschafft, egal wie sympathisch das man ist, egal wie gut der Bootsbauer man ist, es geht darum, steigt man die Arche ein und steigt mir nicht ein. Und mich hat das in dem Sinn getroffen, zu sagen, hey, auch mein Amt als Pastor, das ist nicht der Punkt. Mein Amt als Pastor macht mich nicht gläubiger oder geistiger als irgendjemand von euch. Es kann ein Bekenntnis sein. Es ist einfach ein Wort, ein Titel, eine Beschreibung. Es geht darum, dass ich den Glauben erlebe. Es geht darum, dass ich weiss, hey, Jesus ist mich gestorben und verstanden und ich hebe mich an ihm mit all meinen Sachen, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Niederlagen und mit all meinen Siegen. An dem hebe ich mich fest und das rettet mich. Nicht mein Amt, nicht meine gute Arbeit, auch wenn ich 1000 gute Sachen für euch mache. Das ist mega wertvoll und schön und wichtig. Aber nicht das errettet mich, sondern dass ich an dem Christus festhebe. An dem, was wir nachher feiern werden, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir glauben, dass für uns gestorben und verstanden ist und dass ich aus dem Spirit, aus dem Geist heraus wiederhergestellt wird. Das ist der Punkt. Und das Spurgeon sagt dann auch, dass es schon vor 150 Jahren so war, dass man sehr gern für seinen Körper schaut, dass man sehr gern für seine Seele schaut, aber dass man den Geist vernachlässigt. Und ich finde es wichtig, dem Körper zu schauen, ich finde es wichtig, der Seele zu schauen, aber ich weiss das auch als Pastor, wie schnell dass man dann wieder an der Beziehung mit Gott spart und sagt, ja, das liegt jetzt nicht mehr drin. Ich war ja in Lugano anfangs Monat, die ganze Woche am Filmfestival am Arbeiten, für mein altes Geschäft in Zürich, wo ich einfach noch in Lugano eben am Filmfestival arbeiten kann. der Werbefirma. Und eines Abends bin ich dann mal rausgelaufen, am Lago Maggiore entlang. Und mega schön, erstmal körperlich cool, so nach diesen langen, heißen Arbeitstagen ein bisschen rausgelaufen. Endlich wird es mir noch ein bisschen frischer. Für Zell war es mega schön, weil ich die Lichter gesehen vom Lago Maggiore und habe übergesehen auf Locarno, Ascona, wunderschön alles, die ganze Gegend. Genau. Aber plötzlich ist sie in einen Gebetslauf in eine manövriert worden. Und ich bin dann über eine Stunde gelaufen. Ich bin so richtig in ein Feuer reingekommen, wie ich schon länger nicht mehr hatte. In ein Gebetsfeuer. Und es hat so gut und ich habe gemerkt, es hat körperlich mega gut getan, weil ich wieder mal eine Stunde gelaufen bin, was ja per se schon mal sehr gut ist. Zweitens, die Seele hat es gut getan, weil es eine mega schöne Strecke am See entlang war. Aber auch durch die ganze Gebetszeit, durch die ganze, ich habe sogar gesungen und das bedeutet etwas. Wenn ihr wissen wollt, hocken wir neben mir im Worship. Und das hat richtig gefegt und es hat richtig Freude gemacht und Mut gemacht, zu sagen, hey, es tut so gut. Am Körper zu schauen, der Seele zu schauen, am Geist zu schauen, ganz bewusst, ganz praktisch. Und sich von dem Spirit, von Gottes Geist leiten lassen und sich da zu gewöhnen lassen, das ist so etwas Schönes. Das hat richtig, richtig schön gewesen. Genau, ich will zum Schluss kommen. Das Bild von Arche ist ja allgemein auch schön, dass wenn man über das Kreuz redet, wo es Holz ist, wo Jesus gestorben und verstanden ist, auch die Arche ist aus Holz, ist das Bild davon, dass genau das Kreuz und die Arche beides rettet. Beides rettet uns. Noah und seine Familie hat es gerettet vor dem Tod. Und das Kreuz aus Holz, in dem Sinn, rettet uns auch so. Darum bin ich auch froh, dass mein Schwager Zimmermann ist, oder christlich für alle Berufe. Genau, einfach das rettet uns. Und das ist schon sehr eine frühe Typologie auf Christus hin, dass er rettet. Und wie ich schon vielfach gesagt habe, es geht nicht um Sympathie, es geht nicht, dass wir der Arche mitschaffen, es geht nicht, dass wir den Killen mitschaffen. Es geht darum, dass man die Arche einsteigt. Und der andere Punkt ist, dass ja, es tut ihnen recht, auch die Arche, es hat ihnen mega getan. Und das Leben mit Christ heisst nicht, dass die Probleme einfach durch sind, das wäre ja noch schön, oder? In dem Sinn. Im Gegenteil, es kann tun. Es kann je nach Land, wie gesagt, ich vorhin gesagt habe, von Verfolgung und alles, je nach Land, wo bist du zuerst recht, wenn du in die Arche einsteigst. Aber das ist das Geheimnis vom Glauben, dass Gnade über allem steht. Wir steigen in die Arche ein. Das können wir machen. Natürlich sollen wir nachher auch mitschaffen. Natürlich sollen wir wachsen im Glauben, sollen wir an uns schaffen. Und Gott hilft uns, dass wir uns schaffen. Aber wir steigen in die Arche ein. Wir nehmen das Kreuz in Anspruch. Wir nehmen die Beziehung, die Hand, die Gott uns ausstreckt, nehmen wir in Anspruch. Und damit fängt alles an. Und das Schöne ist, dass alle geschafft haben. Man hat es auch die Schnecke geschafft. Haben sie sich überlegt, dass die Schnecke in die Arche geschafft haben? Gott hat es ihnen auch schon 3 Jahre vorher gesagt, wenn der Zeitpunkt ist. Ich weiß es nicht, aber die Schnecke haben es geschafft. Alle haben es geschafft. Gott hat wollen, dass jedes Tier es schafft und jedes Tier hat es geschafft. Leider hat die Mucke, nein. Anyway, da gibt es ein mega schönes Zitat für ihn von Spurgeon, das sehr tröstlich ist und sehr, sehr fröhlich ist. Er sagt, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt. Die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Wunderschön. Und abschließen möchte ich mit dieser Geschichte. Wir haben jetzt ja von schlechten Filmen gehabt. Ich möchte von guten Filmen oder von guten Serien schließen. Und zwar über The Chosen. Wer mich kennt, weiß, ich bin mega Chosen-Fan über die Serie über Jesus, wo das wunderbar auf den Punkt bringt. Wer das noch nicht reingezappt hat, unbedingt schauen. Und eine Figur, finde ich, kommt dort recht stark vor, das ist der Nikodemus. Genau, das ist der reiche Pharisäer. Einer, der mega nah dran ist. Einer, der sympathisiert mit dem Glauben. Und seine Rolle wird in der ganzen Chosen-Welt sehr gut dargestellt. Meine Jünger hatten ja nicht viel zu verlieren gehabt. Sie hatten teilweise Messer im Hals gehabt und haben finanziell müssen schauen. Aber er hat ja so viel zu verlieren gehabt, er hat so eine hohe Stellung gehabt, so viel Geld gehabt, hat vielleicht auch Familie gehabt, wie Chosen zeigt, wo vielleicht sagt, ja, aber der Jesus, das hat keine Hand und Fuss, schau mal, wer mit ihm unterwegs ist. Und das stimmt ja, Jesus hat ja, seine Jünger sind nicht gerade die gewesen, zu sagen, hey, mal mit denen ist es cool, sich sehen zu lassen. Das sind nicht von Rang und Namen gewesen. Und Nikodemus ist aber gleich, der hat geglaubt, aber ist nicht bereit gewesen, ganze Sachen zu machen. Und gleich liest man vom Nikodemus immer wieder in der Bibel. Auch wie Jesus gestorben ist, hat das Grab hergegeben, hat er ihn einbalsamiert mit teuren Kräutern und Stoff. Und wo darauf hindeutet, der Mann hat Jesus geliebt. Er ist aber nicht mitgegangen. Und ich bin überzeugt, dass Nikodemus eingestiegen ist in der bildlichen Arche Gottes. Aber er hat die Chance gehabt, noch mehr zu machen. Und das wird sehr gut dargestellt. Er hat die Chance gehabt, mit Jesus umzuziehen, an nächster Nähe mit ihm alles zu erleben. Aber er hat sich dagegen entschieden. Und gleich, glaube ich, ist er eingestiegen, hat er geglaubt. Ist er dran gewesen. Aber ich fände es wie cool, wir haben immer die Gelegenheit, jeden Tag neu mit Gott einzusteigen. Wenn du noch nicht in die Arche eingestiegen bist, dann möchte ich dir sehr viel Mut und Zuversicht machen und bete ich auch sehr gerne mit und für dich. Einfach da einzusteigen, den Schritt zu machen. Aber für all die schon eingestiegen sind, dass wir sagen, jeden Tag neu möchte ich diesen Abenteuer, wo Gott mir bereithält, einsteigen. Und nicht wie Nikodemus sagen, ja, ich weiss nicht recht und bereue es dann gleich mega, weil das kommt dann auch durch. Sondern ich will einsteigen. Weil das Leben mit dem Heiligen Geist ist ein Abenteuer. Und das Leben auch als Christ ist ein Abenteuer, das ich nicht missen will. Wo ich mega froh bin, dass ich auch hier in dieser Kirche oder in meinem Freundeskreis viele Leute habe, wo ich das teilen kann, wo ich jämmerle, wo ich meine Versagen reingeben kann und wieder vorwärts gehen kann. Und für das möchte ich auch beten jetzt zum Abschluss, dass wir einfach gemeinsam in die Arche unterwegs sein in all unseren Stürmen von unserem Leben. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für die einzelne Person. Du kennst den Einzelnen, du hast den einzelnen Mensch wunderbar gemacht, du hast den einzelnen Tier wunderbar gemacht und hast geschaut, dass jedes in die Arche kommt. Und das ist ein Wunder, das ist übernatürlich das Wunder, wo du da hast. Und ich bitte dich auch, dass wir einfach immer wieder unsere Herzen schauen. Und dass wir nicht einfach einen Papierglauben haben, der es einfach gut meint. Und das langt wie nicht. Ich bitte dich, dass es echt sein darf. Und spannend ist, dass ein echter Glaube nichts mit Perfektion zu tun hat. Dass ein echter Glaube nichts mit Heiligkeit zu tun hat. Dass wir fehlerlos sind. Wir dürfen Fehler machen. Aber wir sollen mit all diesen Fehlern immer wieder zu dir kommen. Und so bitte ich dich, du siehst in unserem Leben, du siehst in unserem Alltag, du siehst, wo wir immer wieder fallen, du siehst, wo wir immer das gut meinen und manchmal auch schlecht machen. Und bitte ich, dass wir immer wieder zu dir kommen können und an deinem Rockzipfel festheben können. Ich danke dir, aber auch dort, wo wir gut unterwegs sind, dass es uns motiviert, weiterzugehen und weiterzugehen. Aber du bist ein Gott, du erwartest keinen perfekten Nachfolger. Du sehnst dich einfach dann an, zu sagen, Gott, da sind wir. Ich liebe dich in all meiner Gebrochenheit, mit all meiner Vergangenheit, mit all meiner Geschichte hebe ich mich an dich fest. Das ist Einsteigen, so wie du gedacht hast. Und so freue ich mich noch auf viele Abenteuer mit meiner Familie, mit meiner Gemeinde, mit meinen Leuten. Und dass wir gemeinsam noch so viel mehr erleben können. Danke, Vater, dass du uns liebst, dass du uns immer freisetzt. Danke, dass du ein Gott bist, der für das letzte Schaf, das verlorene Schaf, das letzte gibt. Aber auch ein gerechter Richter bist, der sich nach Umkehr sehnt und nach Buße sehnt von uns Menschen. Und besonders auch von uns Christen. Amen.